Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ganoventour. Wir klauen für euer erstes Abenteuer.
Mein Name ist Pete und ich klaue heute bei Star Wars Rebels.
Und ich bin Nancy und ich klaue heute bei Charlotte Bronte. Ich finde, wir sind auch ein Abenteuer, sind wir mal ehrlich. Also, come on. Uns beiden zuzuhören ist schon auch Abenteuer in and of itself. Das funktioniert schon.
Kann man nicht anders sagen, ja.
Pete, wo klaust du denn heute? Und was?
Also, wir klauen ja heute für das erste selbstgeleitete und selbstgeschriebene Abenteuer. Ob das jetzt ein One-Shot, Few-Shot oder Long-Shot ist.
All the
genau,
shots.
Also ob es jetzt eine Kampagne ist oder ob man es nur an einem Abend spielt. Wir klauen so, dass man im Grunde nur kopieren muss und dann kann man direkt losspielen. Zumindest habe ich mir das so als Voraussetzung überlegt. Und ich klaue bei einer meiner Lieblingsserien, nämlich Star Wars Rebels. Und bei Star Wars Rebels gibt es im Grunde etliche Folgen, wo man einfach nur sich 5 Notizen machen muss und dann kann man den nächsten One-Shot irgendwie 1:1 so leiten. Aber ich bin gespannt, wo du klaust für dieses sehr spannende Thema.
Ich bin vom Good Society-Bug gebissen und einerseits und andererseits habe ich gedacht, wir wollen ja mal auch aus der Literatur klauen.
Ja.
Weil bei Serien ist es ja einfach und dann dachte ich, ja, wo klauen wir Literatur? vielleicht mal bei einem Klassiker anfangen. Krieg und Frieden war mir dann aber zu lang.
Ja, so. Kann ich verstehen. Aber es ist, und ich finde es aber so cool, dass wir halt irgendwie, in der ersten Folge war es so sehr Videospiele und Cartoons und jetzt ist halt Jane Austen gleich in der zweiten Folge, ist halt genau das, was ich mir für diesen Podcast vorgestellt habe. Ich bin auch bestimmt nicht der Erste im Internet, der irgendwie Star Wars Rebels hypt. Das ist auf keinen Fall so, weil ich weiß, auf jeden Fall fallen mir direkt schon 10 Leute ein, die das genauso gemacht haben. Und beim Genderswap-Podcast haben sie ja auch irgendwie eine ganze Folge mal.
Mir fällt gerade der Genderswap-Podcast und samt, also die Vögte halt.
Ja,
ne? Also
total,
ja. Die fallen mir auf jeden Fall ein. Wobei das tatsächlich neben dir, ich habe auch nicht so viele Star Wars-Menschen in der Bubble, wie man so schön sagt.
Ja, ich muss auch noch dazu sagen, also ich bin halt Star Wars-Fan, wie so die meisten Leute Star Wars-Fans sind, so weil sozialisiert mit. Ne? Also bin jetzt kein laufendes Lexikon, aber ich würde mich schon als Fan bezeichnen, auf jeden Fall. Man darf aber halt immer nicht unterschätzen, was halt eben Star Wars auch so kulturell eigentlich für ein Ding ist. So, weil selbst wenn man halt kein Fan ist, kennt man viel und weiß viel und hat die Filme vielleicht trotzdem gesehen. Und auch wenn man sie nur okay fand, so, ne, so wie viele Leute irgendwie die Marvel-Filme alle gesehen haben und keine Marvel-Fans sind in dem Sinne.
Das stimmt, auf jeden Fall. Möchte festhalten, Fan hat was mit Liebe, nicht mit Wissen zu tun.
Genau, das finde ich
also
auch.
Also insofern,
sehr
natürlich bist du ein Fan. Wenn du sagst, du bist ein Fan, dann bist du ein Fan.
Genau, ja. Und ich finde es nämlich auch ganz wichtig, dass es halt so, gerade wenn ich jetzt halt sage, okay, ich klaue heute bei einer Star Wars Rebels Folge. Natürlich kann man die 1:1 in dem Star Wars System, also in Edge of the Empire, auch Star Wars Classics, kann man halt ohne Probleme kann man das halt nachspielen. So, also da braucht man nicht mal was zu ändern. So. Und es würde auch super funktionieren, also garantiert gut funktionieren. Das, was aber Star Wars eben meiner Meinung nach ausmacht, ist, es ist halt eine wunderbare Mischung aus Fantasy und Western ist und im Grunde übertragbar auf eigentlich so ziemlich jedes Setting. Was ich seit kurzem denke oder welche Meinung ich vertrete, ist, dass Star Wars im Grunde so die Proto-Version von Hope-Punk war oder ist, weil es ist immer so, es sind halt immer die Underdogs oder die Leute, die halt eben das Punkige, ne? Also sie kämpfen halt gegen einen übergroßen und ja, kaum zu bezwingenden Feind, also dieses...
Beam Saber. Sorry, ich dachte gerade an das System, wo man das auch ganz doll runnen kann, weil genau dieses Ding, der Übermächtige, das man auch nicht besiegen kann.
Ja,
so
genau.
Bisschen,
also,
ne? Was so groß und so massiv ist, dass man als selbst als Rebell natürlich nicht anders kann, als zu rebellieren, aber dass man vielleicht gar nicht so die Hoffnung hat zu gewinnen. Also, dass das Gewinnen und das die Revolution, weil sie noch so weit entfernt, dass die noch gar nicht, dass man ganz klein anfängt.
Ja, genau.
Ganz, ganz klein.
Ja. Und das ist halt eben das, also Hauppunk ist ja irgendwie so ein recht neues Genre und ich glaube, dass es halt eben viel damit zu tun hat, dass Star Wars im Grunde diese Leute, die jetzt Hauppunk schreiben, auch stark beeinflusst hat. Das sage ich jetzt einfach mal so. Judith kann mich gerne berichtigen, wenn ich da völlig falsch liege. Aber ich glaube nämlich, dass...
Ich sehe schon angry fanlet.
Ich glaube auch.
Oh, not fanlet.
Ja, ich glaube auch. Aber was mir halt eben dabei so wichtig ist, ist, dass das halt vom Feeling her einfach sich super gut für ein erstes Abenteuer, selbstgeschriebenes Abenteuer, wie auch immer, eignet. Weil es automatisch viel mitbringt, was eben ein, ich sag mal, gelungenes Erstlingsabenteuer ausmacht. Also die Gruppe gehört halt zu den Guten. Die Gruppe hilft Leuten, die halt in welcher Form auch immer irgendwie unterdrückt werden oder marginalisiert sind oder einfach nur schikaniert werden, wie auch immer. Und es gibt auf jeden Fall Leute oder eine Gruppierung oder wen auch immer, die ganz klar böse sind und denen man es auch auf keinen Fall gönnt, dass sie weiterhin ihre Machenschaften vorantreiben können. So. Das sind so ein paar Grundlagen für ein selbstgeschriebenes Abenteuer, die einem das Leiten total erleichtern und auch der Gruppe total erleichtern, den Hook halt anzunehmen und einfach mitzurennen. So. Weil das ist so.
Das stimmt.
Das Schlimmste, was man machen kann, ist, wenn man halt irgendwie sich überlegt, okay, ich habe eine coole Idee für einen One-Shot. Lasst mich euch erstmal eine halbe Stunde Lore erklären, damit ihr wisst, wo ihr seid und was ihr zu tun habt.
Ja.
So, das ist halt eben, das passt leider nicht so gut zusammen. Das ist klar, mit einer Kampagne funktioniert das auch, oder kann es gut funktionieren, und das hängt auch immer von der Gruppe ab, aber je schneller man ins Spielen kommt und je schneller man aus dem Spiel heraus mehr über die Welt erfährt, desto besser. Das ist so ein Kriterium, was mir halt sehr wichtig ist, wenn es darum geht, wie selber Abenteuer zu verfassen.
Durchaus, das kann ich gut nachvollziehen. Finde ich, glaube ich, also bei einer Kampagne finde ich es auch ganz nett, spannende Dinge vorher schon irgendwie zu erfahren, sodass ich so eine Art von Bild habe, wie ich mich in dieser Welt dann platziere und fühlen darf und so. Und so bin ich klein, bin ich wichtig, bin ich mittelschwer oder so, ne? Was heißt das, wenn ich einen noblen Hintergrund habe und irgendwie adelig bin oder eben nicht?
Ja.
Aber für einen One-Shot, da ist whatever.
Ja, genau.
Also da würde ich gerne wissen, wenn das am Ende ein bisschen grau wird, ist auch spannend. Aber am Anfang ist gerade schwarz-weiß und Primärfarben durchaus
richtig.
Ziemlich cool.
Genau. Dass man halt auch, weil eben diese Kontraste helfen einem so sehr dabei, den Weg zu finden. Weil das ist ja das, also wir hatten vorhin noch drüber gesprochen, über die Roleplaying-Schildkröten. Das kommt ja, also du lässt dich ja nur darauf ein, wenn du auch weißt, okay, ich weiß in etwa, wo ich hinlaufen soll. Also kann ich mir auch Zeit nehmen, um halt jetzt diese Szene auszuspielen oder irgendwie Spaß mit dieser Interaktion zu haben. Aber das, was halt dann oft ist, wenn eben das nicht klar ist, wo es lang geht, dann hat man auch nicht so diese Freiheit, einfach mal drauf loszuspielen, sondern hat das Bedürfnis, oh, ich muss jetzt aber den Weg suchen. Und solange der nicht irgendwie das gefunden stimmt. ist, kann ich mir auch nicht erlauben, einfach mal
länger bei diesem Süßwarenhändler zu
genau.
verbringen und jede Süßigkeit zu probieren.
Richtig,
oder so.
Richtig, ja. Deswegen klaue ich heute bei Star Wars Rebels. Und ich klaue, um genau zu sein, bei der ersten Hälfte der vierten Folge der ersten Staffel. Die erste Hälfte deswegen, weil die Folge dann ab der Mitte noch so einen sehr Star Wars-mäßigen Turn hat und man kann das auf jeden Fall trotzdem irgendwie einbauen, aber ich werde nochmal darauf hinweisen, wenn ich einen One-Shot vorbereite, sorge ich dafür, dass auf meinem Zettel irgendwie so 3 bis 5 Sachen stehen, maximal. Ich versuche dann nebenbei noch so ein paar kleine oder größere Details irgendwie zu notieren, damit ich weiß, ah, ich habe hier noch so ein paar blöde Wortspiele oder irgendwie sowas, um irgendwie die Welt noch ein bisschen auszuschmücken. Aber das, was halt die Interaktion der Gruppe fördert, da reichen echt so ein paar Punkte vollkommen aus. Und zwar so 2 wirklich große Sachen, die die Gruppe machen soll, ist mehr als genug. Und in der Folge geht es halt einfach darum, dass zwei Leute aus dem Cast, aus der Gruppe von den Rebels, sich die ganze Zeit streiten und deswegen von einer Dritten aus der Gruppe auf eine Einkaufsmission geschickt werden. Und sie kriegen eine Einkaufsliste und zusätzlich zu der Einkaufsliste sollen sie noch eine Meluron-Frucht besorgen und auf keinen Fall ohne diese Frucht wieder zurückkommen. So, und dann ziehen die los und stellen halt irgendwie, nachdem sie erstmal alles andere gekauft haben, fest, okay, die gibt es hier auf diesem Planeten gar nicht. Und das Einzige, was halt sein könnte, ist, dass es halt irgendwie, dass irgendwer gerade eine importierte hat, ne? Oder importierte Früchte hier irgendwo im Umlauf sind. Und dann suchen sie halt weiter irgendwie auf dem Markt und finden halt eine einzige Importkiste und die ist aber bereits verkauft. Und an wen ist sie verkauft? Natürlich an das Imperium. Das Imperium holt die Kiste gerade ab. Sie versuchen, die Kiste denen wegzuschnappen, scheitern, werden dann durch die Gassen gejagt, dann stolpern sie irgendwie, also so von einer Situation in die andere, klauen aus Versehen einen TIE Fighter, weil sie sich eigentlich verstecken wollten. Der Typ, der sie klaut, nicht so richtig in der Lage ist, den zu steuern natürlich. Fliegt er halt über diesen Marktplatz, wird irgendwie ein bisschen dabei beschädigt. Dann zermatschen sie die Früchte noch und müssen zusammenarbeiten, um den TIE Fighter zu steuern und treffen sich dann am Ende wieder mit ihrer Gruppe. Und was ich halt eben so cool finde an diesem Aufbau, ist halt, du könntest das 1:1 eben, also wirklich 1:1 auf D&D oder auf jedes Fantasy-Rollenspiel übertragen und müsstest nicht mehr viel ändern.
Nee.
Und
Eigentlich
gar nicht. Nee, also, im Grunde nicht.
Okay, den TIE Fighter. Also ein anderes Fahrzeug. Also genau. Also es kann dann wahrscheinlich, könnte, je nachdem, wo man spielt, kann es auch
fliegen. Genau, ja. Es kann halt eben so eine Luftgondel sein. Es kann halt, also es gibt genug Möglichkeiten. Es kann auch ein fliegender Teppich sein.
Ich dachte gerade auch so an Venedig oder so, wenn man
geht auch, ja.
Wie heißen die Gondeln?
Genau, doch.
Gondel,
ja. Aber ich habe bei D&D habe ich an fliegenden Teppich gedacht, weil das ja auch einfach ein Item ist, was es da gibt.
Ein cooles Item, genau.
Und
Props, wenn er wirklich aussieht wie wenn es ein Flokati ist.
Ja.
Also, wenn er aussieht wie so ein richtig, dann merken sie es auch nicht oder so, ne? Wie so richtig Omas Olla Teppich.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann sitzen sie dann so, oh, warum stehen wir hier? Warum liegt der hier so prominent? Was soll denn das, dieser Flokati? Und plötzlich steht man aus Versehen, weil der Flokati sich denkt, Momentchen mal, ich bin nicht dein alter Teppich. Und dann steht man aus Versehen den fliegenden Teppich.
Und ich habe halt auch noch gedacht, also wo du gerade Flokati gesagt hast, überhaupt, dass der Teppich irgendwas ist, was man halt eben, wo man nicht erwarten würde, dass es ein fliegender Teppich ist. Irgendwie so ein Kunstrasenteppich oder irgendwie sowas.
Ne? Oh mein Gott, ja, bitte.
Was halt völlig bescheuert
ist. Der liegt dann im Garten von diesem Menschen, wo man erst denkt, boah, schneidet der den Rasen mit der Nagelschere? Genau. Oder ist das so einer von diesen, der Rasen darf nur 3,51 cm hoch sein.
Und drumherum ist alles verdorrt und es wächst halt nichts, es ist kein Grün.
Oh, ja.
Und dann so, wie geht das überhaupt? Und so, das muss bestimmt magisch sein. Und dann untersuchen sie den Rasen und fliegen weg.
Ja. Sehr gut.
Aber das, was halt eben auch so ein cooler Aspekt an der Folge ist, ist halt, du kannst wirklich deine Gruppe in diese Gruppendynamik reinschmeißen. Also du kannst halt echt sagen, hier, es gibt einen NPC und die sagt halt, die ist gerade super genervt von euch, weil ihr euch die ganze Zeit streitet. Und das müssen ja nicht zwei sein, es können ja auch 4 oder 5 Leute sein in der Gruppe.
Auf jeden Fall.
Und ihr streitet euch die ganze Zeit und dann, das ist jetzt eure sozusagen Strafarbeit. So, ihr müsst halt irgendwie die Einkäufe für heute erledigen.
Ich mag auch die Fragen, die du generell am Anfang gestellt hast.
Ja?
Die so gruppenverbindend sind, dass man vom One-Shot am Anfang dann sagt, so, man hat, wenn, sagen wir mal, man hat 4 Leute, dass man auf jeden Fall hat, so, wer streitet denn immer übers Essen?
Ja, genau.
Und dann hat man 2 auf jeden Fall schon, da haben wir schon die Gründe und so, und wer streitet immer über die Zu-Bett-Geh-Zeit oder sowas in der Art, dann hat man die anderen 2 und deswegen, und dann sagt man so, ja, okay, du und du, ihr seid dann die eine Seite und du seid die andere Seite und deswegen kabbelt ihr. Und das nervt die Frau, bei der ihr jetzt schon seit 3 Wochen im Inn wohnt.
Kannst du das nochmal kurz, weil ich glaube, die Leute, die zuhören, wissen jetzt nicht, was du genau meinst.
Also ich kenne den Trick von jemand anderem, aber ich habe gehört, das ist auf dich zurückzuführen, dass du am Anfang so ein bisschen gruppenzusammenführende Fragen stellst. Ja. Und da auch, glaube ich, ist es im Session Zero Dokument
drin? Ja, also im Session Zero ist es drin. Aber für die One-Shots, also für euren One-Shot zum Beispiel, für euren Ravnica One-Shot, habe ich mir dann nochmal ganz spezifische Fragen nochmal überlegt.
Ja. Genau, und dass man es hier ja jetzt auch, wenn man so diesen One-Shot spielt, ist auch auf jeden Fall auf eine Streitfrage. Mhm. So ein, wer kabbelt immer, ist immer gut, genau. Glaube ich. Für jedes Ding muss ja nichts Großes sein, dass es irgendwie gruppenspaltende Probleme sind, natürlich. Sondern eben nur so ein kleines Kabbeln. Aber hierfür ist es quasi wichtig, dass sich alle so ein bisschen zanken. Genau. Wahrscheinlich. Man würde vielleicht so echt so richtig einfach nur so, sind die kleinen Dinge, die manchmal.
Genau. Das wäre nämlich auch genau das. Also ich würde nämlich auch anfangen mit das, was ich für diesen One-Shot vorbereiten würde, wäre halt eben einfach nur mir zu überlegen oder die Frage aufzuschreiben, an die Gruppe gerichtet, worüber habt ihr euch gestritten? Und selbst wenn die Leute noch nie zusammen gespielt haben, auf jeden Fall werden sie irgendeine blöde Idee haben, worüber sie sich gestritten haben. Und daraus entsteht schon so viel Gruppendynamik, die einfach geschenkt ist. Also, weil dann kann den kompletten restlichen One-Shot oder selbst wenn es eine Kampagne wird, es ist auch ein guter Kampagnenauftakt irgendwie, eine Gruppe in so eine, ich sag mal, nichtige Aufgabe zu werfen und dann daraus ein cooles Abenteuer entstehen zu lassen. Aber gleich mit so einer, ja, bei euch ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber, und das ist in der Folge ja auch so, am Ende vertragen sie sich natürlich und stellen fest, oh, nur zusammen sind wir in der Lage, diesen TIE Fighter auch zu steuern, ohne kaputt zu gehen. Und zusammen sind wir auch noch in der Lage, dann am Ende ganz heldenhaft Leute zu retten und so weiter und so fort. Ne?
Der fliegende Teppich kann nämlich auch kabbeln.
Nee, natürlich nicht. So, der macht den Leuten das natürlich gleich ganz deutlich, dass wenn da oben Rambazamba ist, oder vielleicht müssen sie sogar jeweils an einer Ecke irgendwie koordiniert irgendwie steuern, um überhaupt irgendwas zustande zu kriegen. Das heißt, sie müssen also auf jeden Fall zusammenarbeiten. Und ja, das ist halt dann auch so der zweite Punkt oder ein weiterer Punkt, der mir super wichtig ist. Bei halt One-Shots ist halt so, das Wichtigste ist, dass die Gruppe einmal so eine Möglichkeit hat, irgendwie soziale Interaktionen zu machen. Also so schnell es geht, irgendwie mit NPCs in Kontakt zu geraten. Und dann halt ganz viel Möglichkeiten für innerhalb der Gruppe Quatsch machen und eben eigene Ideen oder Pläne halt umsetzen. Und wie sie halt eben an diese Frucht kommen oder wen sie fragen und wie sie sich erkundigen oder so, das ist halt komplett offen. Man braucht das überhaupt nicht. Also es lässt sich super gut mit der Gruppe zusammen improvisieren. Und auch wenn man selber noch gar nicht geleitet hat vielleicht, garantiere ich, dass das die perfekte Möglichkeit ist, weil so ein Marktplatz können sich alle vorstellen. Man kann viel mit Fragen leiten, was eh immer ganz einfach ist. Man kann einfach sagen, ja, wie sieht der Marktstand aus? Nach wem hältst du Ausschau? Kennst du vielleicht jemanden hier? Sagen, ja. Oder bei welchem Händler kaufst du sonst immer ein? Und so, also solche Sachen geben der Gruppe gleich auch so das Gefühl, oh, wir können hier mitgestalten. Und, ne, und das ist halt dann gleich so ein, wir erzählen gemeinsam die Geschichte.
Und das ist total einfach dann, entweder wenn man das vielleicht einfach öfter einen Charakter nimmt, den man, wenn man es ausprobieren will, öfter in verschiedenen One-Shots spielen möchte oder als Kampagnenauftrag, dass man auch gleich dann sagen kann, was kauft mein Charakter denn? Ja. Ich meine, da hast du gleich schon so einen, oh mein Gott, der kauft immer Trüffelsandwich bei diesem einen Händler und dann hast du schon gleich ein Lieblingsessen, was du für den Rest der Kampagne durchziehen kannst. Zack.
Natürlich.
Quirky Kleinigkeit aus dem Hut gezogen. Irgendwas fällt einem auf jeden Fall
ein. Und die Gruppe weiß dann auch direkt etwas über, also was Persönliches über den Charakter und dann wissen sie, sie können ihn immer mit einem Trüffelsandwich bestechen. Also das gibt der Gruppe, das gibt der Spielleiter und es gibt der ganzen Story so viel Farbe und halt auch, also das ist eben so das Coole irgendwie an dieser Schablone, weil da so viel halt eben einfach schon da ist. Man muss es nur halt irgendwie mit Fragen irgendwie zusammensetzen. Und wie gesagt, ich habe mir halt irgendwie 6 Stichpunkte gemacht und ich wette, man könnte damit halt einfach sofort losleiten, ohne groß weiter vorzubereiten. Mhm. Ja, und das andere ist halt eben, was halt die Folge, wenn man sie sich halt anguckt, ist halt ein super Beispiel für dieses Konzept von Failing Forward. Also das ist eh so ein Spielleitungskonzept, was eigentlich immer Anwendung findet. Also dass man, wenn jemand halt würfelt und der Würfel sagt nein, dass das nicht bedeutet, die Person scheitert oder es passiert halt jetzt einfach gar nichts mehr, die Story kommt zum Stillstand, sondern dass halt aus diesem Scheitern oder aus diesem Rückschlag irgendetwas sich ergibt, was dann als nächstes passieren muss. Und in der Folge kann man sich das wirklich so Szene für Szene angucken. sie gehen dahin, versuchen die Macht einzusetzen. Es funktioniert nicht, weil er da halt noch so ein Level 1 Jedi ist. Und es passt halt eben auch wiederum gut in so einen Kampagnenauftakt. Und dann versucht er es halt händisch zu klauen und wird erwischt. Und ne, also so, die Story bleibt ja nie stehen, sondern es wird immer wieder klar gemacht, okay, dann kannst du hier weglaufen oder möchtest du dich verstecken? Willst du dich unter dem Fahrzeug irgendwie festhangeln oder möchtest du dich in der Kiste verstecken oder schmeißt ein anderer die Kisten um und versucht sie abzulenken? Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, die Situation aufzulösen und voranzubringen.
Und auch die Charakterfähigkeiten, die man so hat, kreativ einzusetzen. Genau. Also das ist ja quasi alles Dinge, die also ich jetzt nicht tun könnte, weil ich wahrscheinlich athletisch nicht in der Lage wäre. Aber theoretisch könnte ich mich jemandem in den Weg stellen. Ich könnte versuchen, irgendwie was zu tun. Aber und dann kommt ja noch zusätzlich zu, egal in welchem Spiel man dieses Szenario nimmt, ob es jetzt im klassischen Star Wars ist und man hat sowas wie die Macht oder man hat bei D&D-Zauber oder in anderen Fantasy-Systemen andere Möglichkeiten oder sowas. Irgendwas gibt's immer, wo man noch zusätzlich 500 Möglichkeiten, die man ja auch, das ist ja das Schöne, wenn man dann auch überrascht wird, wenn man auch als Spielleitung eben nicht darauf vorbereitet ist und dann auch alle irgendwie im Rennen irgendwie denken müssen und das dann so ein Hin und Her gibt und so, ja, was machen wir denn, wenn dieses und jedes passiert, wenn da jetzt jemand zaubert?
Ja.
Ist das hier gang und gäbe? Nein, wir entscheiden jetzt, ist es nicht gang und gäbe und plötzlich ist der ganze Marktplatz in Aufruhr, weil jemand gezaubert hat, oder.
Genau, also, genau das.
Kommt ganz viel warum. Ja. Und dann lenkt der ganze Marktplatz die Leute ab oder so.
Oder wenn halt eben auch, also wenn man das jetzt zum Beispiel auf ein Fantasy-Setting überträgt und es ist halt eher so diese, weiß ich nicht, irgendeine, ein Handelsrinken oder sowas, der die Leute irgendwie klein hält und die Preise diktiert und generell verhasst ist bei allen Leuten und immer mit bewaffneten Wachen durch die Gegend zieht oder ob es jetzt, wenn man es auf Cyberpunk überträgt und dann ist es der skurrile und dunkle Schwarzmarkt irgendwie unter einer Super-Highway-Brücke oder sowas. Und dann kannst du die Rollen im Grunde 1:1 auch wieder auf andere Gruppierungen übertragen. Die Charaktere wechseln halt im Grunde nur so ihre Outfits, aber es lässt sich wirklich super gut universell einsetzen. Also ich war selber, als ich das nochmal, ich habe es vorhin nochmal geguckt, die Folge, nachdem ich habe sie bestimmt schon dreimal gesehen. Also da ist wirklich alles bei. So, und man muss noch nicht mal die ganze Folge gucken. Das passiert alles in den ersten.
Sind die nicht auch relativ
kurz? Ja, die sind eh nur 20 Minuten lang. Und das, was ich gerade beschrieben habe, passiert in den ersten 10 Minuten. Und das, was vielleicht auch nochmal so ein wichtiger Punkt ist, den man vielleicht noch mitnehmen kann an der Stelle, man braucht nicht viel, um ein cooles Abenteuer zu leiten. So, man braucht keine wirklich ausgefeilten Worldbuilding-Fähigkeiten und man muss nicht irgendwie 20 ausgefeilte NPCs ausarbeiten und man muss auch nicht eine Story im Petto haben, sondern man muss der Gruppe was zu tun geben und ihr genug Raum lassen, dass sie das halt irgendwie mit ihren eigenen Ideen füllt. Und selber auch, und dann hat man auch selber viel mehr Spaß, irgendwie auch mitzuspielen, was du ja meintest gerade, ne? Also, dass man halt selber so gespannt da sitzt und denkt, boah, was machen sie jetzt? Also, das ist ja irgendwie das Coolste.
Und dass man ja auch selber dann auch tatsächlich, die Spielleitung ist immer Spieler im Sinne von gleichwertig. Ja. Was alle Gespräche betrifft und gleichwertige Beteiligung und so, aber auch dieses, man hat natürlich durchaus ein bisschen eine andere Rolle noch dazu. Genau. Das heißt, die Bedürfnisse sind gleich wichtig, aber die Rolle ist durchaus eine andere in vielen Spielen, aber dass man da durchaus, wenn man sich selber auch ein bisschen Freiheiten lässt, dadurch ja auch nochmal mehr eben dieses, weil man es eben nicht durchgeplant hat, dass man sich auch nicht in zu einer Brezel verzaubern muss, um irgendwie dann Dinge passieren zu lassen, die jetzt nach einem Ablauf passieren, sondern dass man selber eben auch spontan, genauso wie die Spielenden ja nichts wissen und dann in eine Situation geworfen werden, wird man selber zurück in eine Situation geworfen und sitzt dann da und denkt, ja, da bin ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Gut, okay. Hier ist meine erste doofe Idee.
Ja.
Lass uns die nehmen, weil Spaß. Genau. Und ja, das gibt dem Ganzen eine schöne Energie am Tisch.
Und auch, was halt eben auch ganz cool ist, wenn man die Folge gesehen hat, und deswegen klauen wir ja auch gerne, ist halt eben, im Zweifel nimmt man einfach, da war ja das und das in der Folge. Dann nehme ich jetzt das, auch wenn das erst viel später passiert, ist doch egal. Und was eben auch, ich habe es vorhin noch gesagt, so mit Fragen leiten ist halt auch einfach eine super einfache Methode, wenn man sich selber nicht sicher ist, welche Idee jetzt cool ist, dann sagst du, ja, wenn du links gehst, dann siehst du, dass da halt irgendwie gerade drei Leute eine schwere Kiste durch die Gasse tragen. Und wenn du rechts gehst, dann siehst du, dass dort eine Leiter auf die Dächer führt. Und dann kann die SpielerIn selber entscheiden, was finde ich cooler in der Situation? Was ist jetzt die bessere oder die lustigere Idee und wo möchte ich die Story hinführen?
Archie hat Höhenangst. Der geht da nicht hin. Nein, nein, nein. Wir müssen uns an diesen drei bulkigen Personen vorbeihangeln oder so.
Ja, ja, ja.
Das ist halt auch schön, dass man sich quasi Details ausdenkt, quasi im, nicht nur in der Situation, sondern aber auch irgendwie eben so, oh, die Leiter ist einfacher, aber das ist ja langweilig. Nein, Höhenangst. Wir gehen an den drei Personen vorbei, war lustig oder so. Genau. Und zack, hat man ein kleines Detail, was man auch mitnehmen kann.
Genau. Ein One-Shot, wo einfach nur irgendwie die Liste der Ideen der Spielleitung abgearbeitet wird, ist meiner Meinung nach niemals ein gelungener One-Shot. Die Spielleitung ist auch nur da, um zu spielen. Und wenn du als Spielleitung gar nicht dazu kommst zu spielen, weil du deine To-Do-Liste abarbeiten möchtest, dann entgeht dir viel mehr. So, das ist halt, das ist auch etwas, was ich halt irgendwie, als ich angefangen habe zu leiten, erstmal lernen musste, dass mir ja die Ideen der Gruppe entgehen, wenn ich alles vorher schon plane oder versuche irgendwie einzuplanen.
Das ist ja dann so ein bisschen, du spielst in der Vorbereitung und dann bist du tatsächlich nur das Entertainment, weil du die dann so. Und hier rechts sehen Sie den Marktplatz. Der Marktplatz ist so und so aufgebaut. Und das geht ja gar nicht darum. Also du hast vielleicht auch den Spielspaß gehabt, aber halt nicht gleichzeitig. Und es ist ja cool, wenn alle gleichzeitig den Spielspaß gemeinsam haben.
Und das ist witzig, dass du das auch sagst wegen mit dem Entertain. Ich war auch viel nervöser bei den Sitzungen damals, weil ich auch viel mehr das Gefühl hatte, die ganze Verantwortung dafür, dass das gut wird, ist halt bei mir. Und ich glaube, das kennen auch ganz viele Leute, die halt gerade anfangen, irgendwie.
Diese Angst. Ne,
also das ist, einmal ist es Angst, auf der anderen Seite ist es halt auch so wirklich so dieses Lampenfieber, dass man halt auch das Gefühl hat, ich muss jetzt hier wirklich performen und ich muss die Leute halt entertainen und wenn irgendwas halt nicht gut läuft, dann ist es meine Schuld. Und auf der anderen Seite ist halt wiederum, dass man, also wie du gerade meintest, ne, dass man bei der Vorbereitung spielt. Und dann ist es im Grunde nicht weit weg zum Prosa schreiben.
Ja, und ich finde es dann super lustig, dass das in der Serie ja eine Folge ist, die irgendwo, ich weiß ja jetzt nicht, in der Mitte oder so, aber weiter hinten angesiedelt ist und für die, da kommt jetzt der Kulturwissenschaftler vielleicht durch, quasi für uns ist als, oh, wir kennen diese Charaktere, die streiten sich und guck mal, das ist jetzt die Folge, in der sie lernen zusammenzuarbeiten, mindestens für eine Gruppe, als ich finde sie nämlich super geil als Kampagnenauftrag, so als gute Kennenlernen, sich in den Charakter reinfinden Episode, voll super. Und ich finde es sehr witzig, so standpunkttechnisch, dass es da eine ist, die uns nochmal über Leute was erzählt
in der Vergangenheit,
im Nachhinein, oder also die auf was hinarbeitet und dann uns irgendwie so eine Art so, und hier, da haben so haben A und B zusammen spielen gelernt oder so, ne, können jetzt miteinander auskommen, aber während das für die Spieler dann am Tisch im Abenteuer ist und ihr streitet euch halt schon ein bisschen, aber so lernt ihr jetzt quasi als Gruppe auch zusammenzuwachsen, aber für die Spielenden ist es alle ein Kennenlernen von den eigenen Charakteren und von den anderen und der Welt so ein bisschen. Und
es hilft halt auch einfach, glaube ich, das ist ja auch der Grund, warum ich in Session Zeros auch immer so diese Fragen stelle und versuche, eine Gruppendynamik schon vorher herzustellen, weil wenn du etwas vorgibst, wo alle was mit anfangen können, zum Beispiel, ihr zankt euch wegen einer Kleinigkeit. Das ist etwas, was jede Person auf dieser Welt schon mal getan hat. Und darüber ist es viel einfacher, dann herauszufinden, ist mein Charakter eher still? Ist mein Charakter eher irgendwie, hat sie einen trockenen Humor und gibt einfach nur so bissige Kommentare von sich, wenn alles andere schon gesagt ist? Ist mein Charakter eher so ein Typ, der einfach tut und später nachdenkt? Also so, da kann man so viel halt eben schon in wenig Worten festlegen und braucht gar nicht viel nachdenken, weil man kann es halt eben aus dem Spiel heraus auch schauen, okay, welche, welche Rolle oder welche Nische ist noch frei oder wo hätte ich jetzt gerade mehr Spaß dran? Und ja, ja, so. Und dann ist es halt eben nicht so, dass sich drei Leute im Vorhinein überlegt haben, okay, ich bin aber der mysteriöse Einzelgänger.
Nein, du bist derjenige, der immer das letzte Wort hat jetzt. Genau. Punkt. Ja, oder halt, es hilft sehr im Sinne von, dass du schon ein bisschen einfach eine Dynamik mit den Fragen, genau, etablierst. Heißt ja nicht, dass man immer, dass man nicht eine mysteriöse Vergangenheit haben kann und trotzdem immer das letzte Wort haben muss, ne? Das schließt sich ja nicht aus, aber du hast halt schon mal eine Dynamik, um dieses so, ihr trefft, also ich habe nichts gegen, ihr trefft euch in einer Taverne, das geht auch ganz wunderbar, um den fasten Klassiker zu nehmen sozusagen. Dieses, oh und, wer bist du? Was super interessant sein kann, wenn die Leute darauf Bock haben, das ist auch ein spannendes Setting, ihr lernt euch tatsächlich alle in der Bar kennen. Wie kommt man denn mit Fremden ins Gespräch in dieser Welt und so? Aber gerade für einen One-Shot natürlich nicht. Das muss dann in der Nähe, kann man sein, wenn du die ersten 2 Stunden damit verbringst, coole Gespräche zu führen, was Spaß machen kann. Aber dann spielst du an dem Abend halt wahrscheinlich kein größeres Abenteuer. Es sei denn, 10 Minuten danach bricht irgendwas aus. Oder du weißt vielleicht schon, du wirst sie alle in einen Barfight verwickeln.
Das wäre dann wirklich so der absolute Klassiker. Ja. Ne? Das ist so dieses Stufe 1 Barfight. Wie? Und dann probieren wir gleich mal alles aus, was so mechanisch vorhanden ist und so. Ich würde auf keinen Fall sagen, dass das für Neulinge irgendwie empfehlenswert ist. Weil gerade wenn eine Gruppe noch nie irgendwie wirklich überhaupt ein Rollenspiel gespielt hat, dann ist dieses, wir tun so als ob und reden miteinander, aber wir sind nicht wir, ist so erstmal so eine Überwindung. Weil man weiß dann so, okay, was sage ich jetzt? Wer bin ich überhaupt? So, wie finde ich jetzt überhaupt hier in diesen Charakterbogen rein? Weil im Moment ist das halt nur so, das ist eine Sammlung aus Begriffen und Zahlen, aber so, keine Ahnung, wer das ist. Mhm. Also deswegen sage ich auch allen Leuten, die mich halt irgendwie fragen, was würdest du irgendwie neuen SLs irgendwie als Tipp Nummer 1 geben, ist, gebt eurer Gruppe direkt ein Grund, warum sie sich schon kennen und warum sie sich mögen oder warum sie halt eben zusammenarbeiten und dass sie den auch selber gestalten können, weil darüber kommen sie schon ins Gespräch und dann wissen sie, worüber sie reden sollen. Das ist auch so eine Binsenweisheit mittlerweile irgendwie, aber das hätte mir damals so viel erleichtert, als ich meine erste Gruppe geleitet habe, war es nämlich genau das. Ich habe sie halt in einer Taverne aufeinandertreffen lassen und sie kannten einander nicht und ja. Genau, und dann sitzen sie da und keiner möchte mit den anderen reden.
Nee, ne, weil, vielleicht finde das auch nur ich, aber vielleicht in der Bushaltestelle komme ich mit Leuten eher an der Bushaltestelle ins Gespräch, als wenn ich Kaffee trinken bin. Oder halt, wenn ich abends aus bin, bin ich wahrscheinlich mit jemandem unterwegs. Also ich gehe seltener alleine in Bars, muss ich sagen, ne, und so. Also ist es irgendwie, müssen sich, wenn dann 2 schon kennen, damit sie dann zusammen sich abends, ne, in der lokalen Taverne treffen oder
essen. Ja.
Und ja, du hast vollkommen recht. Das ist, wie gesagt, weil ich dachte auch gerade so, oh, mir fallen gerade total viele coole Sachen ein, wie man diesen, ich habe es mir aufgeschrieben als Thema, wir starten in einer Taverne basteln könnte, weil, cool. Aber du hast vollkommen recht. Das kann ich auch nur mittlerweile als spaßig empfinden, glaube ich, weil ich das mittlerweile so ein Rollenspielmuskel entwickelt habe. Und selbst da würde ich sagen, sollte wahrscheinlich jeder eine Art von, okay, heute willst du dieses Getränk auf jeden Fall haben oder so, damit du dann eine kleine Verwechslung machen kannst und dann kommen die Leute dadurch ins Gespräch. Dass das für Anfang ja echt so dieses, okay, ich weiß, nachdem sich alle Charaktere beschrieben haben, ich muss eigentlich mit dem und dem und dem reden. Aber, warum? Wie? Wenn du jetzt nicht den Charakter spielst, der auf Flirten ausgelegt ist, und dann sag ich, ja gut, dann suche ich mir einen aus und gehe hin und flirte oder so. Vielleicht.
Und selbst da, werden. Also ich habe bis jetzt zumindest noch nie mit jemandem gespielt, die oder der als ersten Charakter eine Person gespielt hat, die so mega flirty und extrovertiert ist. Weil da musst du schon total, also da musst du so ein wirklich krasses, natürliches Fable fürs Rollenspiel haben, weil, ne, und also, auch, wie gesagt, das ist für mich, ist es echt so ein Advanced Kampagnenstart.
Auf
so,
jeden Fall.
Weil es verlangt von der Gruppe viel mehr Eigeninitiative. Und ich meine, selbst bei Critical Role in der zweiten Staffel haben sie es so gemacht, dass sich die einzelnen Zweiergrüppchen halt kannten. Und das ist dann natürlich der Kniff, den du halt gerade meintest. So, wenn zwei Leute unterwegs sind, klar, die können dann mit zwei anderen Leuten auch ohne Probleme ins Gespräch kommen. Und wenn dann noch ein drittes Zweiergespann irgendwie dazukommt, dann hast du schon auch eine coole Dynamik. Aber wenn sechs Leute irgendwie, dann hast du automatisch auch so, ja, die Person 5 dreht sich weg und Person 6 geht halt wieder. So, ne? Also so.
Ja. Der Kaffee war gut, vielen Dank. Tschüss. Ich bediene mich heute bei klassischer Literatur und zwar bei Jane Eyre von Charlotte Bronte. Es geht hier ganz grob um besagte Jane, die eine Stelle als Gouvernante bekommt und sich in ihren Arbeitgeber verliebt. Und ich mag auch, das heißt Thornfield. Ja, das hat auch schon so ein, kannst du gleich fantasymäßig schon den Aspekt dieses Namens zum Beispiel irgendwie abspielen. Das ist halt alles total mit schönen, aber total verdornten Hecken irgendwie bewachsen. Es geht ja so darum, sie arbeitet dann da, verliebt sich in ihn. Irgendwie passieren dann komische Dinge. Also sie rettet ihn, glaube ich, von einem Feuer. Keiner weiß, wer das Feuer gelegt hat, man findet dann jemanden, also angeblich, ist schon klar, das wird jemandem in die Schuhe geschoben, dieser Anschlag. Im Laufe der Zeit verliebt er sich auch in sie, will sie dann heiraten und sie stehen vorm Altar und plötzlich steht irgendeiner auf. Doch, der Mr. Rochester, der ist schon verheiratet. Und ja gut, dann muss der Mr. Rochester ja dann irgendwie zugeben, ja, ist er. Und dann zeigt er seine Schande. Seine Schande ist nämlich seine Ehefrau, die im oberen Geschoss wohnt, wo man auch schon sehr viel Rumors nehmen kann. So, diesem Obergeschoss von Dornfeld, da geht's, ich weiß nicht, das ist eigentlich, man hört es abgeschlossen, aber da gibt's nachts, da hört man Dinge. Oder so. Und also ich find's, also hier wird das Buch so ein bisschen, weil er seine Frau ja dann quasi, die anscheinend nicht geistig in Ordnung ist, die hat er da halt eingesperrt. Also es ist eigentlich schrecklich und Jane Eyre geht dann und irgendwann kommt sie wieder zurück. Dornfeld gibt's nicht mehr und die Frau von ihm, Bertha, hat das Haus in Brand gesetzt und sich selbst das Leben genommen und der Mr. Rochester ist dann frei sozusagen und kann geheiratet werden. Aber das ist auch so ein Text, ne, die Rolle der Bertha ist so ein bisschen, und da jetzt quasi Literaturempfehlung, wenn man sich für das interessiert. Es gibt jemanden, der quasi über Bertha geschrieben hat, das heißt White Sagasusi, wo das dann auch nochmal ein bisschen nuanciert wird, weil es geht auch darum, er hat sie, glaube ich, aus den Kolonien mitgebracht und wo dann jemand da ein bisschen kolonialkritisch auch umgeht, glaube ich, in White Sagasusi. Ja. Also, dass da jemand sich mit dieser sehr tragischen Rolle mehr auseinandergesetzt hat, was ich sehr cool finde. Und das würde ich auch machen. Ich würde nämlich sagen, dass man Mr. Rochester zum Bösewicht machen kann und nicht zu dem, der am Ende irgendwie geheiratet wird.
Ja, auf jeden Fall,
Ne? Ja. Und dass man Bertha retten muss. Ja, in dem Fall, total. Die er da halt, ne? Und dass dieses Feuer legen, was man dann ja rausfindet, was auch sie war, dass man das so auch als Hinweis sehen kann, so als, oh, da ist was und vielleicht ist da ein Fantasy, irgendwas für einen Feuergeist, der da halt eingesperrt ist. Der dann auch so ein bisschen, ne, nachts auch irgendwie, wenn man mit dem Feuergeist gehen will, dass man wirklich so sagt, nachts ist da irgendwie hell erleuchtet, aber da sind ja auch keine Kamine im Obergeschoss. Was ist denn? Also dieses Haus Dornfeld. Oder man münzt es vielleicht auf, vielleicht werden die Pflanzen, wenn man beim Dornfeld-Thema bleiben will, sind es vielleicht die Pflanzen, das ist so langsam, aber sicher Bertha da mit ihren magischen Pflanzenkräften versucht, das Haus von unten langsam niederzureißen und dass es nicht ein Feuer ist, was ihn da angegriffen hat, sondern vielleicht eine seiner Hauspflanzen.
Ja, genau.
Und vielleicht könnte man die PCs auch quasi ins Haus stecken, aber wobei, dann gibt's die Hochzeit nicht. Also es muss schon eine Jane Eyre wahrscheinlich geben, die sich in den verliebt und bei der, vielleicht ist das eine Freundin von den PCs, ne? Von Spielercharakteren, die so, eure alte Freundin Nathalie hat euch eingeladen zu ihrer Hochzeit.
Zu ihrer Hochzeit, genau. Ja.
Und
das ist ein super Auftakt. Ja.
Und plötzlich muss man Nathalie und die Ex-Frau, ne, beziehungsweise doch Frau von Mr. Rochester aus den Fängen von Mr. Rochester retten. Und ich glaube, das könnte ganz nett sein.
Ich glaube, man kann da super viel draus machen. Also die Grundidee ist ja halt super cool, weil das halt so ein in dem Genre hast du ja ganz oft dieses Gefühl, warum ist er nicht der Böse?
Ich glaube, gerade bei den Brontes ist es auch, Wir sollten vielleicht den Comic verlinken. Dude Watching with the Brontes.
Was mir aber halt direkt aufgefallen ist, ist so, du hast halt so viele coole Möglichkeiten, gerade mit der Hochzeit. Es ist ja gerade für einen One-Shot oder halt auch für einen Sidequest oder auch für einen Kampagnenauftakt wäre es super gut geeignet, weil du die Gruppe gleich in eine Situation schmeißt, wo die meisten Leute was mit anfangen können, wo die Charaktere eben nicht irgendwie, wo sie sich halt auf eine bestimmte Art und Weise benehmen müssen. Sie haben eine Person, die sie alle kennen, die großes Glück gefunden hat und schwer verliebt ist. Und dann muss die Gruppe aber feststellen, oh, was ist das für ein Arschloch? Und warum ist es hier so spooky? Und also so eine Merkwürdigkeit folgt auf die andere. Und du hast halt so ganz viele, also du hast so ein bisschen Mystery, du hast sowas fürs Herz, du hast gleichzeitig sowas so, oh nee, siehst du nicht, dass er ein Arschloch ist? Also so ganz viele coole Elemente, wo die Gruppe halt aktiv werden kann, wo sie halt selber auch irgendwie Ideen einbringen kann. Finde ich richtig cool. Auf D&D lässt sich das total ohne Probleme einfach übertragen.
Ja. Ich denke auch auf sowas, was Investigativeres auf jeden Fall auch. Also mir fällt jetzt per se nur Cthulhu ein, was nicht ganz, weil Cosmic Horror würde ich da jetzt rauslassen. Kann man sicher auch, aber ich...
Also könnte man auf jeden Fall, ja.
Ja, könnte man sogar sehr gut, weil das Monster ist ja der schreckliche Typ, der quasi ein kosmisches Gruselwesen, wo man dann auch wieder sagen könnte, so das Monster ist gar nicht das Monster, ist gar nicht das Monster, sondern wie bei Frankenstein halt auch, ne? Eigentlich ist das Monster der gute Herr Frankenstein.
Ja, und da hättest du halt eben auch so eine coole, also das wäre halt ein Twist, der halt auch in einem Rollenspiel gut funktionieren könnte. Also es ist halt eben so etwas, wo du nicht irgendwie groß viel erklären musst, weil das ist immer so das Problem bei Pen and Paper Rollenspielen ist halt auch oft, dass du den großen Twist dann halt eben erzählen musst und die Gruppe nicht selber drauf kommen kann. Und in dieser Schablone lässt sich das ja super gut, ja, forcieren, weil sie früher oder später auf jeden Fall feststellen müssen, was er da oben einsperrt. Und sie werden auch neugierig sein und es rausfinden wollen.
Auf jeden Fall. Ja. Und gerade im Fantasy-Setting gibt es ganz schön viel, was man könnte auch sagen, wenn man sich für ein Feuer entscheidet, dass man schon merken kann, so die Feuer im Dorf gehen vielleicht irgendwie so viel schwerer an als sonst, so dass man da auch schon Hinweise kriegen kann. Und später ist, wenn es dann heißt, ach ja, vor ein paar Nächten irgendwie wurde da ein Brand gelegt oder das Kaminfeuer war, ich weiß auch nicht, ne? Also es ist so dieses, das könnte man machen. Oder wenn es um die Pflanzen geht, könnte man sagen, so irgendwie ist alles, wächst sehr schnell und ständig mäht einer Rasen, so quasi, ja, irgendwie. Ja. Und am nächsten, oder die kommen an und einer mäht gerade Rasen und am nächsten Mal stehen sie auf, ihr merkt, der Rasen ist total überwuchert, oder nicht überwuchert, aber es ist schon sehr gewachsen. Irgendwie plötzlich ist die ganze Wiese wieder voll mit Gräsern.
Oder dieses Anwesen hat 4 Gärtner.
Genau. Und es ist relativ klein, so. Es sieht nicht nach 4 Gärtnern aus.
Nee, genau. So, es hat irgendwie so 2 Hecken und irgendwie oder 3 Blumenbeete.
Sie treffen einfach in der Taverne jemanden und der ist Gärtner. Und dann treffen sie noch jemanden, der ist auch Gärtner in Dornfeld. Und dann denkst du so, wie ist denn hier jeder Gärtner bei Dornfeld? Besteht das Dorf nur aus Gärtnern?
Das ist so super simpel eigentlich von der Grundstruktur. Und dann kannst du halt mit so kleinen Details drumherum diesen Ort und diese Story halt so voll gruselig oder halt mysteriös irgendwie aufbauen. Und dadurch, dass halt eben so eine Love-Story im Kern steht, hast du aber trotzdem was, wo die Gruppe halt auch anknüpfen kann und wo sie halt immer noch so, oh, wir müssen sie aber auch ausreden, aber wir wissen noch nicht genau, warum oder wie wir das hinkriegen, weil immer wenn wir da sind, ist der Typ natürlich auch total toll. Ne? Also das ist ja auch bei in dem Genre auch immer so, alle lieben Mr. Darcy und so, ne?
Mr. Darcy ist tatsächlich einer von den...
Ja, das ist halt irgendwie so die Sache, aber aus heutiger Sicht...
Ja, nee, klar.
Würdest du dennoch den Text anders lesen, so, ne? Und zu Recht. Und das ist ja das Coole, dass du sie halt eben in eine Situation bringst, deine Gruppe ja in eine Situation, wo sie ja in einem Text sind, wo ihnen ganz klar ist, dass da irgendwas nicht richtig ist, aber die Situation halt so konstruiert ist, dass die gute Freundin von ihnen an der Stelle dann denkt, nein, aber ich bin doch so verliebt.
Dass sich zum Beispiel vielleicht auch nichts gegen sie richten wird, weil sie ist ja nicht das Problem.
Ja.
Ne? Dass es eben so darum geht, dass die gute Freundin keine Dringlichkeit da so recht verspürt. Außer natürlich, dass es irgendwie für sie sich Sorgen um ihren Verlobten da macht, der ja irgendwie von seinem Haus geplagt wird oder ähnliches. Die Dorfleute sind vielleicht quasi nicht, die wissen es nicht und sind deswegen nicht Mittäter, aber vielleicht ist das Feuer trotzdem ein bisschen oder die Pflanze trotzdem ein bisschen verärgert, weil die leben schon so lange da und keiner kümmert sich, dass sie halt nicht irgendwie angegriffen werden, weil das wäre dann ein bisschen harsch, aber durchaus so ein bisschen so, ihr passt aber auch nicht auf, was da abgeht. Deswegen müsst ihr immer Rasen mähen oder entziehe ich euch so ein bisschen, habt ihr es halt schwerer, das Feuer anzukriegen oder müsst mehr Ressourcen verwenden, damit es brennt.
Und dann sind halt immer die Öllaternen irgendwie auf den Straßen, gehen halt immer aus.
Kann man auch wunderbar an taktischer Stelle irgendwie, um Atmosphäre zu erzeugen irgendwie.
Wo die Gruppe halt auch viel auch mitgestalten kann, das ist, finde ich, eben großer Bonus an der Stelle.
Auch als so Fragen, dann kann man anfangen mit, wenn man auch den Adventure-Hook so nimmt, im Sinne von so, ihr geht auf eine Hochzeit und so, kann man auch so Fragen stellen wie, wer putzt sich denn raus? Also, dass man sie vielleicht sogar auch ganz, dass sie eine Dynamik haben, so in der Art, so der eine, der sich mal rausputzt und der andere, dem es vielleicht egal ist, so wer hat die guten Manieren, wer hat nicht die guten Manieren, worüber macht ihr euch Gedanken auf dem Weg zur Reise, wie das wird bei dem Fest oder so, und dann kommen sie an und es wird sich so, ich würde natürlich niemanden in ein Gothic-artiges Adventure reinlaufen lassen, ohne vorher durchaus zu sagen, wird wohl, geht, ich meine, richtig gruselig wird's nicht, sondern eher vielleicht gruselig, aber halt nicht Horror, ne, auf keinen Fall. Sowieso nicht. Aber halt schon trotzdem, dass es quasi, dass man am Anfang diesen Hochzeits- und Party-Aspekt nochmal mehr hochspielt.
Ja.
Damit halt die Dynamik der Gruppe sich eher darauf bezieht und dann später ist es so ein bisschen Mystery.
Die kommen natürlich schon ein paar Tage vor der Hochzeit und das sind die Vorbereitungen.
Wer ist Brautentourage? Wer muss Mr. Rochester helfen, weil er keine Freunde hat, oder?
Ja, oh Gott, stimmt.
Und dann wer erbarmt sich oder so?
Ja, aber wie cool ist das denn? Eine Person aus der Gruppe muss dann ihm beim, keine Ahnung, Manschettenknöpfe kaufen, helfen oder sowas und lernt ihn dann halt in so einer 1:1 Situation nochmal kennen. Und vielleicht kannst du da halt auch nochmal so ein paar Hinweise droppen und zeigen so, dass der nicht ganz koscher ist. Und dann weiß es aber nur eine Person zu dem Zeitpunkt.
Mhm.
Und dann, wenn dann aber die Trauung kommt und die eine Person aufsteht und sagt, Moment, der ist schon verheiratet oder halt, ne, oder Moment, nicht so lange nicht der Fluch gelüftet wurde oder ne, was man, wofür man sich halt entschieden hat. Und dann kann halt eine Person aus der Gruppe sagen, ich wusste es.
Oder dann ist es vielleicht auch so, dass man sich den einen aus der Gruppe rausschnappt, der sich kümmern muss, der dann was erfährt und keine Zeit hat, ist in einem kurz vor der Trauung, wenn es geht, darum geht. Es geht nicht ums Manschettenknaufen, sondern es geht um, vielleicht nur ums, man steht dann da und bereitet sich vor und ist dann derjenige, der den Ästen irgendwie binden muss, genau, oder so in die Richtung. Der ist ja auch derjenige, der quasi so mit ihm reingehen muss. Will die den anderen unbedingt was sagen? Und dann kannst du auch noch die lustige Idee haben, wenn hat jemand irgendwelchen Zauber, den er dann während der Trauung so, Leute, da geht, wir müssen was tun.
Oder so weit, dass dieser Spielercharakter dann
derjenige ist, der aufsteht. Moment, das ist was für Schicksal.
Stopp mal. Ja, total cool. Also richtig gute Idee.
Auf jeden Fall.
Wenn du es wirklich als Kampagnenauftakt nimmst, hast du auch einen coolen Aufhänger, weil wenn du so ein, wenn du diese Situation dann auflöst, dass du ja dann trotzdem diese Freundin, die ihr gerettet habt und auch, wer auch immer oder was auch immer dann sozusagen gefangen genommen wurde und befreit wird, zeigt sich dann auch wieder erkenntlich und ist ein Asset oder eine verbündete Person halt auf Seiten der Gruppe. Also da hast du super viel, was halt auch langfristig so sich auf die Kampagne auswirken kann und trotzdem ist es eine abgeschlossene und coole Geschichte.
Man hat immer eine Basis in Dornfell oder sowas. Man kann immer dahin zurückkehren, weil auch das Dorf dankbar ist, ne? Weil die Sachen, die sich auch nochmal so sagen, so die typische Schande auch so, ne? So dass man sagt, ja, wir hätten das sehen können, haben aber vielleicht die Augen verschlossen und dass es da dann so, dass man dann auch so reingucken kann. Und wenn man dann das nächste Mal in Dornfell ist, kann man sagen, also, dass das Dornfeld heißt, kann man auch so dann Gerüchte streuen. Verstehen die Leute gar nicht, weil plötzlich ist da, das ist so grün.
Ja.
Und es gibt natürlich auch viele Rosen und wahrscheinlich heißt deswegen Dornfeld. Aber eigentlich ist es jetzt berühmt für die für die ganzen Blumen und alle werden Imker oder ne, ja, und genau. sowas alles. Und
die ganzen Gärtner werden jetzt auf einmal Imker.
Genau, und oder zumindest irgendwie bauen nur noch Kräuter an oder gibt's jetzt nur noch ätherische Öle, weil der Lavendel sprießt. Keine Ahnung.
Ja, ja, voll cool. Also ich war erstaunt, wie mit so simplen Aufhängern, wie viel man eigentlich so an Spiel rausholen kann. Also alles, was man halt irgendwie mal gelesen oder geguckt hat, lässt sich als Vorlage nehmen für eine, also zumindest für einen One-Shot, aber wahrscheinlich sogar für was Langfristigeres und vielleicht auch für eine gute Nebengeschichte. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man gerade mit deinem Diebesgut sehr gut auch Leute irgendwie ins Hobby bringen kann, die vielleicht denken, oh, ich weiß nicht, so ein Fantasy-Rollenspiel oder also überhaupt Rollenspiele, das ist so, das ist eigentlich nicht so meins. Und dann sagst du, ja, aber die Story ist so und so und es wird bestimmt lustig, aber vielleicht auch ein bisschen gruselig. Und dann denken sie so, ha, da kann man, glaube ich, auch schön mit Klischees, was das Hobby angeht, aufräumen.
Kannst es halt auch super Low-Fantasy halt halten, auf jeden
Fall. Ja, genau.
Weiß es, oder das funktioniert auch in einem sehr Low-Fantasy-System oder so, wenn es das. Man könnte es ja auch, ne, Jane Eyre ist ja auch keine Fantasiegeschichte, man kann auch den Brand einfach legen lassen und so. Dann ist es halt wirklich jemand, der einen Brand legt. Da muss es gar keine übernatürlichen Dinge geben und man spielt es einfach. Ich meine, du könntest es quasi auch als Erzählspiel komplett ohne Regeln sogar, glaube ich, machen. Und jetzt einfach so ein bisschen eine gemeinsame Erzählgeschichte angeleitet miteinander draus machen, ohne irgendwelche Würfelwürfe.
Damit haben wir jetzt zwei Abenteuerideen geklaut. Danke nochmal fürs Klauen, Dachi.
Danke fürs Clown, Pete. Ja, ich muss noch mal mehr Star Wars Rebels gucken. Zumindest die Folge.
Ja, ich kann's nur empfehlen. Star Wars Rebels ist auch einfach eine schöne Blaupause für Charakterentwicklung in einer Gruppe. Ähnlich wie halt auch Avatar, The Last Airbender oder auch Dragon Prince und so. Und gibt ganz viele und da machen wir bestimmt auch nochmal eine Folge zu, aber.
Oh ja.
Deswegen liegt es mir auch so sehr am Herzen.
Mhm, auf jeden Fall.
Ich finde es aber auch sehr wichtig, dass wir nochmal darauf hinweisen, dass das jetzt einfach nur so zwei Ideen sind, die wir geklaut haben. Und das Wichtigste, was die Leute, die jetzt zuhören, klauen sollten, ist, dass sie überall klauen können.
Ich muss sagen, die Hälfte von dem, was ich gerade erzählt habe, also ich habe hier Notizen und das ist der Plot von Jane Eyre. Mhm. Alles andere ist gerade on the fly so, oh, hier, das könnte man, das nehmt euch Dinge, bastelt mal rum. Ja. Guckt euch dann mal so eine Plotfolge vielleicht von coolen Ereignissen, die aufeinanderfolgen, an und schaut euch, wie ihr die irgendwie bunt machen könnt, so dass ihr daran Spaß habt, so dass eure Freunde daran Spaß haben. Nehmt euch mal eine Folge eurer Lieblingsserie, die ihr irgendwie toll findet und versucht's mal. Ja,
genau.
Einfach mal basteln. Es muss ja gar nichts werden.
Nee.
Weil ich zum Beispiel, abgesehen davon, dass ich jetzt gerade richtig Lust habe, das tatsächlich zu leiten irgendwie. What?
Yes.
Macht das sich hinsetzen Ziel erreicht. Macht das sich hinsetzen und sich ein bisschen mit sowas zu beschäftigen sehr viel Spaß.
Total.
Und hilft euch wahrscheinlich an anderer Stelle, selbst wenn ihr mit den Ideen, die ihr dann bastelt, nichts anfangt, aber an anderer Stelle in irgendeinem anderen Abenteuer sicherlich auch mal weiter, weil es halt auch einfach diese Impro-Muskeln flext.
Und dann bewusst halt eben auch die Sachen offen lassen, damit die Gruppe halt ihren Kram noch dazu schmeißen kann. Und schon ist es halt auch nicht mehr geklaut. So, ne? Also dann ist es halt zwar, die Grundidee ist dann halt eben irgendwie ein Stück weit mitgenommen, aber dann selber daraus kreiert. Und das ist ja das Coole daran.
Auf jeden Fall.
Cool. Das war doch eine schöne zweite Folge.
Hat sehr viel Spaß
gemacht. Ja, fand ich auch. Wir haben auch schon die nächste Folge geplant. Möchtest du...
Darf ich das Wort, die wunderschönen zwei Wörter sagen? Ja.
Ja, wir klauen nächste Folge für...
Ein Setting, das Setting des Piratenpulp. Also Sommer, Sonne, Cocktails. Ja,
unbedingt.
Swashbuckling.
Swashbuckling.
All the Swashbuckling.
Ohne Ende. Alle Shanties, die es gibt.
Oh ja, oh Gott, ja.
Was wir auf jeden Fall gerne hören wollen, ist, was sind eure Ideen für Piratenpulp? Klaut ihr vielleicht, was überhaupt nichts mit Piraten zu tun hat, aber was sehr gut in Piratenpulp reinpasst, weil das sind auch so die Sachen, die mich besonders interessieren. Und wenn ihr Ideen habt, schreibt uns diese Ideen unbedingt. Entweder schreibt ihr sie uns per E-Mail an mitvorteil@gmail.com oder ihr schreibt sie uns auf Twitter. Nachi findet ihr auf Twitter unter
Natural20, und zwar geschrieben wie mein Nickname Nachi, also mit N-A-C-C. H-I. und dann die 20 hinten dran. Aber wir ist ja alles nochmal verlinkt.
Und es steht auch im Logo, also es ist gar nicht so schwierig, uns zu finden. Und mich findet ihr unter Pete_Lectro. Wir freuen uns auf jeden Fall
über euer Diebesgut.